Ja, vielen Dank, Robert, für die einleitenden Worten. Ich will euch auch einen guten Morgen wünschen in diesem ersten Tag der Woche, der vielleicht ein bisschen regnerisch ausfällt, aber dennoch ein neuer Tag ist, auch wo wir wieder Gottes Gnade und Gottes Wort für uns auch neu aufschließen lassen können. 11. Februar ist ein ganz besonderer Tag. Da feiert man in Europa was. Und nein, wir feiern nicht Fasching. Es ist ein anderer Gedenktag. 11.2.112. Was für ein Gedenktag könnte das sein? Ehetag. Bitte? Ehetag. Nein, Ehetag ist es nicht. Aber die 112. Genau. Ist der europäische Tag des Notrufes. An diesem Tag will man den Notruf und dieses ganze System, was man aufgebaut hat, einfach herausheben und einfach daran gedenken. Notruf ist sowas wie SOS, dass man funkt, damit einfach einem schnell geholfen wird. Und wenn man die 112 wählt, dann kommt, wer meldet sich dann, was kommt dann? Feuerwehr, Rettungsdienst, einfach diese, je nachdem, was man eben für Bedürfnisse hat. Die 112 ist deswegen so praktisch, weil die keine Vorwahl hat. Ich kann sie ganz, ganz schnell wählen, wird sofort durchgeleitet. Und das in Deutschland, in ganz Europa und sogar in der USA, Australien, Neuseeland. Wenn du da die 112 wählst, die haben normalerweise 911 USA, aber wenn du 112 wählst, leiten die das um und du bist sofort in der Notfallzentrale. Dann ist die 112 kostenlos, kostet überhaupt kein Geld. Das ist für alle Bürger und Gäste, die in dem Land sich befinden, zum Nutzen. Kostet nichts. Dann, wenn man diese Notrufnummer wählt, ist sie auch kraftvoll. Weil die staatliche Aufgabe, die haben Mittel zur Verfügung stellt, dass wenn man da diese Nummer wählt, dass die mächtig helfen können. Und die haben das neueste Know-how, um einfach die medizinische Versorgung sicherzustellen zum Beispiel. Und der deutsche Staat, wie auch alle europäischen Länder, haben das ins Verfassungsrecht verankert, dass diese Art, Menschen zu helfen, einfach gesichert ist. Und somit hat Deutschland, Europa die Aufgabe, Gefahren abzuwehren und Gesundheitsfürsorge zu leisten. Ein Grund, warum man mal vielleicht auch so einen Tag erwähnen kann wie den 11. Februar. Die Bürger haben natürlich auch Rechte. Sie dürfen dieses Angebot annehmen, wenn ich in Not bin, dass mir geholfen wird. Aber auch Pflichten. Was hat denn der Bürger für Pflicht, wenn ein Notfall vorliegt? Wenn jemand im Graben liegt oder so. Genau, Erste-Hilfe-Pflicht, dass man helfen muss. Und wie macht man das am allerbesten? Bitte? Genau, man kann die 112 wählen, man kann hingehen, die Leute beruhigen, man kann gucken, wie es den Leuten geht, die einfach nicht allein lassen. Ganz einfache Sachen. Ja, so viel mal zu diesem Notruf. Wir werden später noch Brücken bauen dazu hin. Aber wir sind ja in Predigttext im Apostelgeschichte 7. Da geht es um Stephanus, der vor dem Hohen Rat eine sehr große lange Rede hält. Und in dieser langen Rede finden wir eine Vielzahl von Themen, die er einbringt, um mit seinen Landsleuten zum Reden und auch Personen, die ihn da vorkommen. Da kommt auch das Leben Josefs vor und seine Rolle bei der Rettungsaktion damals, wo er in Ägypten gewesen ist und wo Israel auch in der Notlage war und wie er ganz Israel hat damals retten können. Stephanus ist sich seiner Verantwortung als Bürger von Jerusalem auch klar und deswegen will er auch natürlich seiner Verantwortung wahrnehmen und auch auf einen Rettungsdienst hinweisen, damit seine Brüder auch im Hohen Rat wissen, dass es auch einen göttlichen Rettungsdienst gibt. Genau. Ich habe die Predigt überschrieben mit Josef wird Regent und Retter. Und wir finden die Stelle von heute in Apostelgeschichte 7, die Verse 9 bis 15. Apostelgeschichte 7, die Verse 9 bis 15. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis. Und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt. Und dem Pharao wurde die Herkunft Josef bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Josef wird vom Pharao als stellvertretender König eingesetzt. Ich habe die Predigt in drei Gliedern aufgeteilt. Das erste wäre, wir wollen uns mal Gedanken machen, wem gehört eigentlich die Welt? Dem die Welt gehört, der ist auch Verantwortung für deren Rettung. Der zweite Punkt, was ist eigentlich die Aufgabe eines Rettungsdienstes? Der dritte Punkt wäre dann, wann und wie empfangen wir Rettung aus unserer großen Bedrängnis? In Vers 10 haben wir gelesen, dass der Pharao setzt Josef als Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus ein. Man muss natürlich in 1. Buch Mose das 41. Kapitel lesen, um zu verstehen, warum er das getan hat. Weil der Pharao zwei furchterregende Träume gehabt hat. Und diese Träume haben ihm solche Angst gemacht, dass er die Bedeutung verstehen wollte. Und er hat alle seine Berater und seine Wissenschaftler und die klugen Leute in Ägypten herbeigerufen, dass sie ihm den Traum deuten sollten. Und sie waren alle nicht in der Lage dazu. Weder zum Erklären, was der Traum bedeutet, noch was er mit diesem Traum anfangen sollen. Allein Josef wurde dann aus dem Kerker hervorgeholt und wurde dann herzugezogen als Ratgeber, dass man ihn gefragt hat, ob er weiß, was diese Träume bedeutet. Und er konnte die Träume deuten. Und er weist sofort darauf hin, dass es nicht aus ihm herauskommt, sondern dass Gott derjenige ist, der ihm diesen Traum offenbart hat. Und dann hat er dem König den Traum gedeutet, aber auch gleich dem Pharao die Lösungsvorschläge unterbreitet, was man am besten machen soll. Und das war so überwältigend für den König, dass er gesagt hat, es gibt keinen besseren Mann, als wie den Josef, über das alles zu stellen. Und Josef wurde sein Stellvertreter. Dann kam die große Hungersnot über ganz Ägypten und auch über Kanaan. Und Jakob und seine Brüder fanden nichts zum Essen. Und erst dann haben sie sich umgehorcht und geschaut, wo kriegen wir Speise her, und hörten, dass in Ägypten Getreide zum Essen gibt. Und daraufhin hat Josef seine Jakob seine Kinder losgeschickt, dass sie eben nach Ägypten gehen und Getreide holen. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wem gehört eigentlich die Welt und wer ist für die Rettung der Welt zuständig? Wenn wir das heute so rumfragen, dann würden sich gleich Welte melden und sagen, ja, die letzte Generation kümmert sich darum oder die oder jene Partei. Aber wir wollen mal im Wort Gottes uns darüber Gedanken machen. Der damalige Welt, so von Ägypten herum, da war es der Pharao, der wo eben für das zuständig gewesen ist, dass es eine Gefahrenabwehr, dass es da was gibt, was die Gefahren abwehrt, und auch, dass sein Volk mit Lebensmitteln versorgt wird, dass es ihnen gut geht. Und diese zwei Aufgaben übergibt jetzt der Pharao Josef. Und darin steckt für uns auch eine wichtige geistliche Wahrheit, die wir uns einfach auch anschauen wollen. Und Stephanus wusste, und die erste Gemeinde in Jerusalem wusste um diese Wahrheit. Deswegen bringt er das hier dem Hohen Rat auch vor. Und wir schlagen mal in Apostelgeschichte im 5. Kapitel zurück. Auch hier war es Petrus, der um diese Wahrheit wusste und auch vor dem Hohen Rat in seiner Rede auch darauf eingeht. Wir lesen Apostelgeschichte 5 von Vers 29 weg. Und da heißt es, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das war eine Botschaft, die die Apostel ganz, ganz klar vor Augen gehabt haben. Jesus Christus ist von Gott als Stellvertreter zum Regenten und zum Retter über Israel und über die Welt gesetzt worden. Gott hat die Herrschaft über die ganze Welt Jesus Christus übergeben. Das ist eine Anfangsbotschaft, die die Apostel ganz klar auch weitergegeben haben und die wir in der Bibel auch oftmals finden. Wir schlagen mal in Kolosserbrief, 1. Kapitel, mal auf und in Kolosser 1, die Verse 15 und 16 heißt es, und das ist schon im Grußwort von Paulus drin, nachdem er dann auf das eingeht, um Jesus Größe und sein Werk zu beschreiben, heißt dann im Vers 15, also Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten, oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. In ihm, man kann das auch übersetzen, in der Kraft seiner Person ist alles erschaffen worden und zu ihm hin, zu seiner Person, ist alles erschaffen worden, sagt uns die Schrift. Die Welt gehört dem, der sie erschaffen hat, und für den sie gemacht worden ist. Und die Schrift sagt uns ganz klar, das ist der Herr Jesus Christus. Ihm gehört die Welt. Damit ist er auch verantwortlich für diese Welt. Und Gott gab seinem Sohn auch die Kraft und die Mittel dazu, diesen Auftrag auszuführen. In Matthäus 28 heißt es, mir ist, sagt der Herr Jesus nach der Auferstehung, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, spricht er zu der Gemeinde, und macht alle Nationen zu Jüngern. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung der Zeitalter. Der Herr Jesus bestätigt seine Stellung und seinen Auftrag auch nochmal. Und dazu kommt, dass Gott auch seinem Sohn nicht nur die Aufgabe der Rettung, nicht nur die Aufgabe der Versorgung und der Gefahrenabwehr gegeben hat, sondern auch die Macht des Gerichtes übertragen hat. Über die Welt und über alles, was auch in der unsichtbaren Welt geschieht. Josef war nicht nur der Retter von Ägypten und von Israel, sondern er war auch der Regent, der auch jemanden hat in den Kerker sperren lassen können, der Entscheidungen treffen hat können, der ein Urteil hat fällen können. Und genauso ist auch Jesus ein Regent und ein Retter. Das ist das, was wir auch oftmals bezeugen. Jesus Christus, unser Retter, unser Herr, unser Leben. Beides beinhaltete seinen Auftrag. Und in Apostelgeschichte, da können wir mal in Apostelgeschichte nochmal schlagen, das 17. Kapitel. Apostelgeschichte 17. Die Verse 30 und 31, das ist die Stelle, wo Paulus in Athen in der Stadt umher wandelt und erschrocken ist über die ganzen Götzenbilder, die die Athener aufgestellt haben. Und in Vers 30 spricht er zu den Athenern und sagt, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Eine so schöne Stelle. Und hier tritt da Jesus auf als Regent und sagt, ich gebiete euch, dass ihr Buße tut. Wer keine Buße tut, wird das Gericht tragen. Wer zu Josef gekommen ist und stolz gewesen ist oder gemeint hat, er kann Josef über den Tisch ziehen, der hat schlechte Karten gehabt. Josef hatte das Recht und auch die Gewalt, wem man Getreide gibt und wem man nicht Getreide gibt. Und alle, die zu Josef gekommen sind, sind demütig zu Josef getreten. Er war der stellvertretende Pharao, der stellvertretende König. Unser Bürgerrecht ist demütig, die Hilfeleistungen anzunehmen. Und sonst droht uns eben Schaden. Nachdem in der Geschichte Josef niemand in Ägypten gefunden wurde, der klug und weise genug war, der würdig war, der in der Lage gewesen war, dem Pharao aus der Patsche zu helfen in der Situation, hat der Pharao den Josef erhöht und hat ihm als Regenten über ganz Ägypten eingesetzt, weil er allein qualifiziert dafür war. Und so hat auch Gott einen Mann dazu bestimmt, Regent und Hoffnungsträger für die Welt zu sein, weil er qualifiziert dafür ist. Es gibt nur für diese Welt eine Hoffnung und die findet diese Welt eben in diesem Regenten, im Herrn Jesus Christus. Und wenn die Welt den himmlischen Rettungsdienst rufen möchte, dann muss sie zum Herrn Jesus gehen. Er wurde zu diesem Zweck von Gott eingesetzt. Es war der Grund, warum er auf die Welt gekommen hat. Er allein kann unsere Bedürfnisse, die wir in unserem Leben haben, auch wirklich erfüllen. Und er hat es bewiesen dadurch, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Er war seinem Vater niemals ungehorsam oder irgendwas schuldig geblieben. Er hat niemals Unrecht begangen, dass er Ungerechtigkeit gemacht hat oder ungerecht geurteilt hätte. Er war heilig, unschuldig und sündlos. Und das war Qualifikation genug, weil das niemand von uns Menschen sein konnte. Und in seinem Tod am Kreuz tat er etwas, was nur er machen konnte. Er bezahlte mit seinem Blut, das kostbar und unvergleichlich war, für unsere Freiheit. Und im Hebräer 7, Vers 25 steht, daher kann er auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und das ist das, was der Herr Jesus heute noch tut. Er sitzt zu Rechten des Vaters, um sich für uns zu verwenden, einzusetzen, zu warten, bis wir zu ihm kommen, bis wir ihn anrufen, Ja, was bedeutet das mit der Geschichte Josef für uns, in unserem Leben, für unseren Alltag? Die Geschichte Josefs im Alten Testament ist ganz klar eine prophetische Ankündigung und ein Bild auf das, was der Herr Jesus gemacht hat, als er auf die Welt getreten ist. Ist ein Bild für uns, dass wir das wissen. Das Alte Testament war ein Vorschatten auf das, was der Herr Jesus dann getan hat. Josef und Jesus wurden wegen ihrer Verständigkeit, wegen ihrer Weisheit und Einsicht zum Herrscher von dem verlorenen, bedrängten Volk. Und es sind von Gott Vorkehrungen getroffen worden, damit dieser Herrscher eingesetzt wird und auch dementsprechend respektiert wird. Ihm ist alle Macht und auch das Gericht übergeben worden. Und gewisserweise könnte der Pharao zu uns heute oder auch Gott Vater zu uns heute auch so sagen, hört zu, ich nenne diesen Mann zum zweiten Mann im ganzen Universum. Wenn ihr seinen Wagen, seinen Herrschaftswagen oder Rettungswagen kommen seht, dann beugt eure Knie vor ihm. Und Jesus sagt uns, tut Buße. Und das bedeutet, dass ich die richtige Haltung ihm gegenüber zutage legen muss. Und wenn mir eine Hilfe angeboten wird und ich weiß, ich krieg hier Hilfe beim Josef Korn zum Essen und beim Herrn Jesus sind es geistliche Nahrung, die er uns gibt, dann wäre es dumm, wenn ich diese Hilfeleistung ablehne. Es ist aber auch nicht richtig, wenn ich denjenigen, die die Hilfe vielleicht brauchen und die Hilfe wollen, dass ich sie davon abhalte, dass sie nicht diese Hilfe sehen oder zu der Hilfe kommen. Wenn heute Unfall ist und ein Rettungsdienst wird gerufen, dann gibt es ganz, ganz viele Schaulustige, die darum bemängt sind, zum Schauen, was alles passiert. Und der Rettungsdienst wird behindert. Genauso gut kann es auch eine Behinderung von geistlichen Rettung sein, wenn ich einfach nur neugierig bin, wissgierig bin oder auch Irrlehre weitergibt, damit jemand nicht das Evangelium ganz, das reine Evangelium verstehen kann. Und wenn ich den Rettungsdienst behindere, dann ist das auch in unserer Welt was Verwerfliches und etwas, was bestraft wird. Und das ist es, worüber Paulus sich immer wieder kämpft, dass man das Evangelium nicht aufhält, dass man das Evangelium verkünden soll und dass es nicht verfälscht werden soll. Denn der sowas macht, der macht was Verwerfliches. Ja, was ist die Aufgabe eines eingesetzten Herrschers und Retters? Josef, aufgrund des kommenden Unheils, das er ja gesehen hat, dass man ja, was ja durch die Träume hervorgebracht wurde, dass ein Hungersnot kommen wird, er wusste darum, dass man die Gefahr abwehren muss und dass man eine Versorgung aufrechterhalten muss, um das sicherzustellen, dass die Menschen existieren, leben können. Und das ist auch eine geistliche Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen malen müssen. Der Herr Jesus trifft vorausblickend Vorkehrungen wegen den Gefahren, in denen wir stehen. Genauso wie es Josef Vorkehrungen getroffen hat. Und er wusste ganz genau um die kommenden Lebensbedürfnisse, die wir haben werden, wenn wir in dieser lebensfeindlichen Welt leben. Und er musste sicherstellen, dass die Menschen, die er retten kann, dass die versorgt werden. Und das sehen wir immer wieder im Alten Testament, in der Geschichte von Josef, das im Neuen Testament immer wieder bestätigt, wie die Geschichte von Josef und unserem Herrn Jesus. Ist eine bildliche Beschreibung des Evangeliums, eine umfassende Planung, die vorgeherrscht hat und dann eine Umsetzung, damit alle Menschen, deren Bedürfnisse gestillt werden. Und diese Gewährleistung hat Gott einem Mann anvertraut. Und das ist der Herr Jesus Christus. Wenn wir die Welt fragen, was sind denn die Bedürfnisse von uns Menschen? Oder wir fragen die Politiker, Die ganzen Parteien haben alle unterschiedliche Meinungen, was alles wichtig ist, was die Menschen brauchen. Oder wir fragen die künstliche Intelligenz, was brauchen die Menschen, damit wir glücklich werden? Wir werden keine vernünftige Antwort kriegen. Das ist nur eine Bekämpfung der Symptome. Aber wer bekämpft die Krankheit? Deswegen ist es wichtig und gut, dass wir wissen, wie Gott das Ganze sieht. Gott kennt die Bedürfnisse der Welt. Er kennt die so genau, weil er die Bedürfnisse schon kannte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich lese mit euch aus 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 8 und 10. Schlag's mal auf, 2. Timotheus 1, die Verse 8 bis 10. Hier schreibt Paulus so zu Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unserem Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben ist, Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Von Ewigkeiten her hat Gott einen Plan ersonnen, wie er die Menschen retten möchte. Und Jesus Christus war von Ewigkeit in diesen Plan eingeweiht. Und was hat der Herr Jesus Christus gemacht? Er hat die Gefahr des Todes gebannt. So wie wir gelesen haben, dass der Tod zunichte gemacht wurde in Jesus Christus. Und was hat er noch gemacht? Er hat dafür gesorgt, dass eine Versorgung des Lebens sichergestellt wird. Nämlich, dass das Leben Jesus uns gegeben wird, dass wir auch unvergängliches Leben erhalten sollten. Ein besseres Leben erhalten sollten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was sind denn das für Bedürfnisse, um die sich der Herr Jesus kümmert? Was ist denn das, was ich in Herr Jesus alles finde, was ich denn brauche, was mir die Politik nicht geben kann, was mir das Internet nicht geben kann? Es gibt eine ganze Schachtel von Schätzen und Bedürfnissen, die uns der Herr Jesus zur Verfügung stellt. Ich habe mal nur ein paar dabei. Ich habe mal eine Schachtel dabei und da steht drauf Vergebung. Vergebung ist etwas, was wir brauchen als Menschen. Vergebung ist etwas, was uns die Politik, die Gesellschaft in der Form nicht geben kann. In der Bibel heißt in Römer 3, Vers 10, denn kein Gerechter, auch nicht ein Gerechter wird auf dieser Welt gefunden. Alle Menschen sind schuldig geworden vor Gott. Alle Menschen brauchen Vergebung, weil wir gegen Gott schuldig geworden sind. Und es ist ein Bedürfnis, das wir stillen müssen. Und das wird nur in Jesus Christus gestillt. Vergebung. Aber wir brauchen noch was. Wir brauchen Gerechtigkeit. Denn obwohl sich seine Weisheit in der Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt nicht erkannt, hat die Welt nicht an den Sohn Gottes geglaubt. Gott können wir erkennen anhand von der Schöpfung. Wir wissen, dass eigentlich das unmöglich ist, dass aus dem Nichts alles durch Zufall entstanden ist, sondern dass es einen braucht, der das alles hervorgebracht hat. Und wir akzeptieren ihn nicht. Wir sind so weit sogar, dass wir ihn ablehnen, dass wir nicht an ihn glauben wollen. Und das macht uns ungerecht. Das macht uns schuldig und sündig vor ihm. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir ihm den Rücken zugedreht haben. Er ist heilig und kann mit Ungerechtigkeit keine Gemeinschaft haben. Dann braucht es noch was dazu, was wir auch in Jesus Christus finden können. Also wir finden Vergebung und Gerechtigkeit. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Seine Gerechtigkeit brauchen wir, damit wir auch in der Gemeinschaft mit Gott stehen. Aber wir brauchen auch eine neue Natur. Auch das finden wir in Jesus Christus. Auch das ist ein Paket, das wir brauchen, damit uns geholfen wird, weil es unsere Bedürfnisse ist. Denn die Bibel sagt in Matthäus 15, 19, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. All diese Dinge stecken in dem menschlichen Herzen drin. Und wenn darauf Druck ausgeübt wird oder wenn das sich offenbart, kommt was Böses heraus. Unser Mensch schon fehlt es nicht an Bildung oder an Erkenntnis. Wir haben eine gebildete Welt. Wir haben voll, das Internet ist voll, du kannst dir alle Informationen aus dem Internet holen und trotzdem ist die Welt so böse und so schlecht, wie sie ist. Das hat also nichts mit Bildung zu tun. Das Übel steckt im Herzen drin. Daraus kommt alles Böse, auch wenn es noch so gebildet ist. In Johannes 3, 19 heißt es, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und das ist ein vernichtendes Urteil. Und deswegen brauchen wir eine neue Natur. Und das finden wir nur im Herrn Jesus Christus, weil er uns das anbietet. Ihr müsst, so heißt es in Johannes 3,7, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Das hat der Uli uns in seiner Predigt nochmal deutlich gemacht. Und was braucht es dazu? Das ist das, was in Apostelgeschichte 16,31 hier an der Wand steht. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Dieser Glaube schafft es, dass wir in Jesus Christus auch eine neue Natur bekommen. Aber das genügt nicht. Jetzt sind wir, ist uns vergeben worden. Wir haben Gerechtigkeit, dass wir von Gott treten können. Wir haben eine neue Natur, ein neues Herz, dass nicht mehr das Böse zwangsläufig immer rausgehen muss. Was brauchen wir denn noch? Was finden wir den Herrn Jesus denn noch? Ah, da gibt es ein Hilfs- und Kraftpaket. Der Herr Jesus ist so reich an Gütern und an Gaben, die er uns zur Verfügung stellt, die wir auch dringend brauchen. Wir brauchen Hilfe und Kraft. Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zur rechtzeitigen Hilfe, jeden Tag, auch heute Morgen, wenn du eine seelische oder Not stehst. Rechtzeitige Hilfe. Obwohl der Christ eine neue Natur, ein neues Herz besitzt, leben wir trotzdem in unserem Fleisch und in dieser Welt. Und wir werden Verführungen und Verlockungen unterlegen. Es gibt immer wieder Kämpfe, die wir ausfechten müssen. Und ein Christ kann immer wieder sündigen. Aber der Herr Jesus hat uns ja nicht verwaist zurückgelassen, sondern er hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber das ist notwendig, damit ich euch einen Beistand sende. Und das ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist, der uns immer wieder Kraft gibt, der uns immer wieder Hilfe und Unterstützung gibt, damit wir eben in dieser Welt wandeln können. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, vor den Thron der Gnade Gottes zu erscheinen und ihm all unseren Kämpfe, all unsere Verführungen, wie wir fallen, wiederzubringen, damit er uns Kraft gibt, dass wir so bewahrt werden. Und wenn wir gefallen sind, dass wir wieder reingewaschen werden mit dem Blut Christi, damit wir vor Gott treten können und immer mehr und herrlicher das Angesicht Christus in uns aufleuchtet. Und das macht der Heilige Geist. Er zeugt immer wieder von unserem König und von unserem Heiland. Ja, auch dieser Zustand wäre noch nicht wirklich so beglückend für uns. Es fehlt doch noch was. Und wir brauchen noch was in unserem Paket, das uns Gott zur Verfügung stellt, dass wir wirklich glücklich sind und zufrieden sind. Und das ist noch ein Paket und das finden wir auch in Jesus Christus, den Leib der Herrlichkeit. Auch das brauchen wir, damit wir wirklich versorgt sind für alle Zeiten. Einen Leib der Herrlichkeit. In Philipper 3,21 heißt es, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge, und das sind alle Dinge im Universum auch gemeint, alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir müssen fähig sein, unserem ärgsten Feind, dem Tod, auch ins Auge zu schauen. Kannst du dem Tod ins Auge schauen und weißt du, wenn du durch diese Türe gehst, was danach auf dich zukommt? Alle Schmerzen, alle Unzulänglichkeiten, aller Trauer, den wir hier auf Erden erleben, muss gestillt werden, muss beruhigt werden. Und all das finden wir nur in einem Mann, in einer Person. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und wenn du dieses Paket für dich in Anspruch nimmst, dann bist du allumsorgt. Vor allen Gefahren beschützt und auch für die Lebensnotwendige ausgerüstet. Und das bietet uns Gott in seinem Sohn an. Es ist alles in ihm zu finden, um glücklich zu werden. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Josef hatte die Gefahrenabwehr und die Vollversorgung für sein Volk und für seine Familie hergestellt. Aber wisst ihr, als Josef das getan hat, hat es Auswirkungen gehabt auf die ganze damalige Welt. Alle Menschen, auch die mit Josef nicht viel zu tun haben, haben an Segen, haben was Gutes dadurch erlebt. Und genau so ist es mit dem Evangelium. Als das Evangelium in unsere Welt gekommen ist, nach Deutschland gekommen ist, bei der Erweckung vielleicht, wo Luther eine große Erweckung erlebt hat, da hat es Auswirkungen auf alle Menschen gehabt, dass es eine Verbesserung gegeben hat. Es nützt seinen, die sich von ihm haben retten lassen, und denen, die noch außen vor stehen. Also, diese Versorgung ist wirklich sehr, sehr allumfassend. Wann und wie können wir Gottes Hilfe für uns in Empfang nehmen? Im Vers 11, Apostelgeschichte, unserem Text heißt es, es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und unsere Väter fanden keine Speise. Wenn du mal in diese Situation kommst, dann merkst du, wow, jetzt habe ich ein Problem. Vorher habe ich über das nie nachgedacht, wo die Lebensmittel herkommen. Aber jetzt, auf einmal, wo die Supermärkte leer sind, auf einmal, wo es kein Klopapier mehr gibt und wo es so andere Sachen nicht mehr gibt, wo kriege ich jetzt die Sachen her? Erst jetzt machst du dir Gedanken darüber. Und bei den Brüdern von Josef war das auch so. Nur wer seine Bedürfnis nach Rettung kennt, wird nach Rettung rufen. Wenn du kein Bedürfnis nach diesen Dingen hast, wirst du auch nicht nach dem rufen. Und das ist das Erste, was uns einfach klar werden muss. Wir müssen uns klar werden, was wir eigentliche Bedürfnisse haben. Nicht nur die Randerscheinungen, sondern die tiefen Bedürfnisse unserer Seele. wenn man den Notruf anruft, ich weiß nicht, wer das von euch schon mal ausprobiert hat, in der Fahrschule muss man das öfters machen, aber man muss es auch lernen. Wenn man Notruf anruft, dann gibt es diese Hand. 5 Dinge, die man beim Notruf beachten muss. Und zwar muss ich sagen, erstmal wer ich bin natürlich, aber wo ist was passiert, was ist passiert, wie viele sind in Mitleidenschaft gezogen, welche Verletzungen, und dann heißt der letzte Finger warten, 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 dranbleiben und auf Anweisungen warten. Nur so kann der Rettungsdienst wirklich gewährleisten, dass den Leuten am besten und am schnellsten geholfen wird. Und das versuche ich ein bisschen runterzubrechen für uns auch. Wo muss denn die Rettungsdienst hinkommen? Wo gibt's denn die Verletzten? Wo gibt's denn Sünder heutzutage noch in unserem Leben? Na, wenn man mit den Leuten redet, ist keiner ein Sünder. Die sind alle nicht schlecht. Aber bei den Brüdern war es auch so. Die mussten erst mal erkennen, dass sie am Ende sind und dass sie Hilfe brauchen. Erst dann haben sie sich bewegt und haben sich Hilfe gesucht. Und wir schlagen mal im Markus-Evangelium, 2. Kapitel auf. Da gibt es eine Begebenheit, wo der Herr Jesus natürlich mit Schriftgelehrten und mit Pharisäern immer wieder zusammenkommen ist, aber auch mit Menschen zusammengesessen ist und auch mit denen gegessen hat, die Sünder waren, die Zöllner waren, die einfach nicht angenehm war und mit dem wollte man nichts zu tun haben. Und die Pharisäer rümpfeln die Stirn und sagen, ja, weiß denn Jesus nicht, mit wem er da zusammensitzt? Und der Jesus sagt in Vers 17, und Jesus hört es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist die Aufgabe, warum der Herr Jesus auf die Welt gekommen ist. Wo gibt es Leid? Wo gibt es Unheil? Wo gibt es Sünde in deinem Leben? Der Herr Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um mit dir auch in die Gemeinschaft zu treten. Er ist ein Arzt. Er will denen helfen, die krank sind, die Not haben. Und wenn du irgendeine schlimme Krankheit hast, kann die zwangsläufig zum Tod führen. Deswegen suchen wir einen Arzt auf. Das sollten wir auch tun. 2. Frage, was ist passiert? Die ein stolzen Brüder von Josef, die sind jetzt, nachdem sie die Not erkannt haben, nach Ägypten gegangen und sind vor Josef getreten. Sie haben gar nicht gewusst, wer Josef eigentlich ist. Aber sie haben sich gebeugt vor Josef, haben ihren Diener gemacht und haben einfach gesagt, wir brauchen Hilfe. Und Josef hat mehr wissen wollen. Er wollte wissen, woher sie kommen, ob sie Geschwister haben, ob es noch einen Vater gibt, der lebt. Und sie mussten Auskunft geben. Also, was ist denn mit euch passiert? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt hier steht? Und sie haben erzählt und erzählt. Aber beim ersten Mal haben sie Josef nicht erkannt. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, in meinem Leben ist es oft passiert, dass mir Dinge, gute Dinge widerfahren sind, wo mir geholfen wurde und mir war das gar nicht bewusst, wer dahinter steht. Du hast vielleicht einen Verkehrsunfall überlebt oder du bist fast ertrunken, aber bist doch nicht gestorben. Ist mir alles passiert. Und man lebt einfach weiter, aber dir ist geholfen worden, glücklicherweise ist alles gut gegangen, das nächste Mal passt mir auf. Sie haben Josef nicht erkannt und trotzdem hat Josef den Brüdern Essen, Getreide mitgegeben, dass sie nicht sterben müssen, dass sie versorgt werden. Kennst du deinen Retter? Oder hast du nur Augen für die Hilfsgüter, die dir gegeben werden, dass du halt was zum Leben hast? Kommen wir zum 3. Punkt. Wie viele Verletzte gibt es, will der Rettungsdienst wissen. Die Rettung will den ganzen Umfang einer Notlage erfahren, um gezielt helfen zu können. Gott gibt uns in unserem Leben oftmals Hilfe, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass Gott uns beigestanden hat. Aber im Vers 13 in unserem Text heißt, beim zweiten Mal wurden Josef von seinen Brüdern wiedererkannt. Josef wurde den Brüdern entgegengestellt und den Brüdern wurde schlagartig klar, dass sie gegen Josef sich schwer versündigt haben. Das war der Josef, den sie verstoßen haben, den sie umbringen wollten, den sie als Sklaven verkauft haben. Und als sie ihn erkannt haben, haben sie ihre Schuld und ihre Sünde erkannt, die sie vor Josef gehabt haben. Wie viele Verletzte gab es? Ja, alle Brüder sind schuldig geworden. Alle haben sich dieser schweren Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie Josef verachtet haben, dass sie ihn von sich gestoßen haben. Jetzt hat der Josef uns auch noch letztes Mal geholfen. Was wird er jetzt tun, nachdem er sich jetzt uns geoffenbart hat? Vierter Punkt. Welche Art von Verletzungen? Notruf will gern wissen, was genau passiert ist. Was sind Verbrennungen, sind Stichwunden? Was genau für Verletzungen gibt es? Dazu möchte ich mit euch in Jesaja, erste Kapitel lesen. Jesaja 1, Vers 18. Ein schönes, schönes Kapitel, wo Gott zu den Menschen spricht. Und Gott spricht in Vers 18, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Kommt, lasst uns miteinander diskutieren, wie ihr mit mir umgegangen seid. Meint ihr wirklich, ihr seid nicht mir gegenüber schuldig geworden? Aber kommt's. Wenn ihr das erkannt habt, dass die Brüder gegen Josef schuldig geworden sind, wie geht jetzt Josef mit den Brüdern um? Wird er sie strafen? Wird er sie von sich schieben? Nein. Er öffnet seine Arme und bricht in Tränen aus und vergibt ihnen. Er nimmt sie auf. Wenn eure Schuld noch so rot war, sie sollen weiß werden. Wie Schnee, der über ein Land fällt und alles zudeckt. Und das ist eben das Schöne am Evangelium, dass wir zu Gott kommen können, dass er eben auch alles aufdeckt, was an unangenehmen Wahrheiten und an Sünden da ist, aber es auch heilen möchte, uns auch vergeben möchte, uns wiederherstellen möchte. Und die Geschichte ist so schön, als die Brüder sich versöhnt haben miteinander und sich in den Armen lagen und geklagt und geweint haben über das Elend, was vielleicht gewesen ist. Und jetzt freuen, wurde das dem Pharao bekannt, weil das ein lautes Getümmel war. Und diese Errettung, diese Freude, die kann man nicht verheimlichen. Das kriegen andere mit. Das dringt bis zum König vor. Wie ist es bei dir? Versuchst du deine Sünde noch vor Menschen und vor Gott zu verbergen? Oder hast du dich mit Gott und mit Menschen schon versöhnt? Jesus Christus ruft dich dazu auf, dass du zu ihm kommen sollst. Und dann gibt es den letzten Punkt, den wir beim Notruf auch nicht vergessen sollten. Und dieser Notruf, letzter Punkt heißt, warte. Wir sollen warten, wenn wir in der Verbindung im Notruf sind. Warum? Ja, weil der Notruf auch die Situation noch klären will und er vielleicht noch diesen einen oder anderen Tipp für uns hat oder uns noch sagt, ja, mach dieses und jenes. Da kannst du vielleicht Menschen helfen. Und in Johannes 6, Vers 37 heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du denn Hilfe vom Herrn Jesus gesucht hast, dann schickt er dich nicht mehr weg. Als die Brüder bei Josef gewesen sind, haben sie dann auch warten müssen beim Josef. Und Josef hat ihnen nochmal einen Auftrag gegeben. liebe Brüder, wisst ihr was? Hier, bei mir geht's euch gut. Ich habe alles, um euch zu versorgen. Aber unsere Familien, unser Vater, all unsere Angehörigen, die sollen auch kommen. Geht's hin, holt sie zu mir. Bringt sie hierher, denn hier werdet ihr versorgt sein. Die Not ist groß. Die wird noch kein Ende nehmen. Und das ist einfach wunderbar. Die Brüder haben einen Auftrag gekriegt, ziehen zum Vater, erzählen ihnen alles, was mit Josef geschehen ist und dass in Ägypten jetzt hat ihre neue Heimat auf sie wartet. Und so wird Jakob nochmal seinen Sohn sehen und Jakob und seine ganze Familie, 75 Seelen, kommen nach Ägypten und werden gerettet. Jesus will aber auch deine Seele retten. Er will auch, dass du zu ihm kommst. Geh zu ihm. Wenn du seine Botschaft gehört hast und wenn dir die Bedürfnisse klar sind, dass du das möchtest und dass du das brauchst, dann komm zu ihm. Jetzt wirst du sagen, ja, ich habe Jesus irgendwie immer links liegen lassen. Ich habe ihn geschmäht und habe dieses und jenes getan. Bin total abgesunken, bin heute vielleicht zufällig wieder mal da oder habe heute, ja, seit langem mal wieder, wo ich vorbeischaue. Ich habe schlechtes Gewissen. Ich will, traue mich nicht, zum Herrn Jesus zu gehen. Die Brüder von Josef hatten sich auch nicht getraut. Aber der Josef hat gesagt, nein, egal was gewesen ist, kommt zu mir. Nehme uns in den Arm. Er wird dich nicht wegschicken. Trau dich. Das macht nichts aus, was du bisher für ein Leben geführt hast. Entscheidend ist nur, ob du den Schritt auf den Herrn Jesus zugehst. Und wenn wir einen Unfall haben und wir in Not sind, dann spielt es keine Rolle, wie wir ausschauen. Auch wenn wir noch so blutüberströmt sind. Entscheidend ist, dass uns geholfen wird. Und deswegen ist es immer gut, wenn man einen Rettungsdienst hat. Aber unsere Seele ist manchmal viel, viel tiefer verletzt, als wie unser Leib. An die muss man vorrangig denken. Herr Jesus Christus, wir haben heute Morgen gehört, dass du der Herrscher des ganzen Universums bist. Du hast das Universum hervorgebracht, sagt uns dein Wort, und du bist es auch, ja, der das Universum richten wird. Und wir danken dir dafür, dass du nicht nur unser Herrscher bist, sondern dass du unser Heiland bist, dass du unser Retter bist, der uns immer wieder in unserem Leben helfen möchte. Und ich darf in meinem Leben sehen, wie oft hast du mich aus Gefahren und aus Nöten herausgerettet. Und ich habe es nicht erkannt. Ich habe es nicht gesehen, dass es du warst, der meine Füße wieder auf festen Boden gestellt hat. Aber du hast mich in deiner unendlichen Liebe gezogen, du hast nicht nachgelassen. Du warst es, der mir auch geholfen hat, dass ich dich erkannt habe, wie du wirklich warst. Und auch dann wurde mir offenbar, was ich für ein Sünder bin, was ich für ein Leben gelebt habe, wie ich dich verachtet und verstoßen habe und dennoch. Wenn meine Sünden rot, ja, wie Blut sind, so wirst du sie weiß und rein machen wie Schnee. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du mir eine Freude und auch einen Frieden ins Herz gelegt hast, dass du der Hirte meiner Seele bist und du mich versorgst. Du hast mir Vergebung, Gerechtigkeit, ein neues Herz. Du gibst mir Kraft und Hilfe hier auf dieser Welt und einst auch einen Leib wie deiner, der unvergänglich ist, ein Leib der Herrlichkeit. Und für diese Hoffnung und für deine Güte will ich dir Lob und Dank sagen. Hab Dank, dass ich alles in dir finden darf und dass du mein Leben erquickst und reich machst. Und will dich jetzt auch um deinen Segen für die Gemeinschaft bitten, auch für die Menschen, die ja zögern und die vielleicht noch in der Versuchung sind, wieder sich von dir abzuwenden, dass du durch deine Barmherzigkeit und Gnade ihnen auch aufzeigst. Kommt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen.